Jo, Christoph, was geht ab?
Ja, freue mich, dich mal wieder zu sehen und zu sprechen.
Ja, voll. Wir haben uns, glaube ich, mega lange nicht gesprochen. Von daher habe ich ein paar Themen mitgebracht, die mich interessieren, wie es bei dir so gelaufen ist die letzten Jahre. Ich glaube, zuletzt haben wir uns während Covid gesprochen. Kann es sein? Haben wir
Kann
mal so ein
sein. Vielleicht,
Insta-Live
als ich selbst
gemacht.
in Brasilien war oder so. Ja.
Ja, und du warst mit deinem Boot da, oder?
Genau, wir sind dort für fast ein halbes Jahr gesegelt. Ja.
Gibt es die MS Staatenlos noch?
Die gibt es immer noch, die liegt gerade in Guatemala und ich bin regelmäßig dort, ja.
Cool. Und wie ist das mit dem Brot? Ist das so, wie du es dir vorher vorgestellt hast? Hattest du überhaupt einen Plan oder bist du da unvorbereitet rein
Ja,
mit
das
diesem
ist
Abenteuer?
natürlich schon so ein bisschen Learning by Doing gewesen. Ich meine, ich habe einen Freund, der sozusagen das Boot dauerhaft verwaltet, das Skipper, und ich bin nur hin und wieder mal dort. Aber es ist einerseits natürlich schon toll, diese Freiheit zu erleben, was weiß ich, wenn man über den Atlantik segelt. Andererseits ist es doch auch ein ziemlicher bürokratischer Hickhack, den man so vielleicht nicht erwartet, ja, in seinen Träumen.
Krass. Also wie zum Beispiel, wann?
Nee, wenn man das Boot registrieren muss und immer anmelden muss, wenn man in ein neues Land kommt, dann Zoll und Polizei und Einwanderungsbehörde und so weiter. Das ist dann halt nicht mehr so spaßig in vielen Fällen. Ja, gerade vor 2 Monaten waren wir in Honduras. Unser Boot wurde vom honduranischen Militär überfallen, einen Tag festgesetzt und so weiter. Und das war dann schon eine ernstere Situation zum Beispiel.
Also überfallen meinst du dann so wirklich feindliches Takeover? Also haben die Sachen gemacht, die sie eigentlich
Ja,
nicht machen
natürlich
dürfen?
schon. Die
Oder
wollten da
weil
irgendwie
das
Drohnen
Militär ist ja eigentlich
platzieren und uns
Government.
dann Hops nehmen, ja. Das haben wir zwar verhindern können, aber es war sicherlich, sage ich mal, keine Routinekontrolle, ja.
Also was kommt hier vor? Die wollten euch Drogen unterschieben oder die
Die
wollten
wollten uns
welche finden
Drogen
und haben keine
unterschieben und dann das
gefunden?
Boot beschlagnahmen. Das war ganz klar das Ziel. Aber wir haben einmal das gefilmt, über 20 Stunden hinweg und konnten das verhindern, ja.
Alter, was für ein Stress. Warst du mit auf dem Boot?
Ich war nicht mit auf dem Boot, aber ich war in der Nähe. Das Boot ist quasi gerade angekommen in Honduras. Ich war mit Freunden auf der Insel und habe quasi gewartet, weil wir eben dann 2 Wochen dort segeln wollten, ja.
Da muss ich gerade, wenn ich die Szene irgendwie in meinen Kopf rein tue, dann muss ich an die Doku denken, auf Netflix über John McAfee. Hast du die gesehen?
Ja, das war nebenan in Belize, aber kenne ich, ja.
Genau, aber da gab es ähnliche Situationen, ne, wo das Militär dann immer rausgekommen ist, wenn die auf ihrem Boot irgendwo ankern wollten und ganz oft wurden die dann festgesetzt, konnten nicht mehr weiter
Ja,
erstmal.
richtig.
Krass. Wusstest du das vorher, dass du da wirklich so viel Bürokratie machen musst, wenn du, also das erstmal denkt man ja am Boot, absolute Freiheit, aber sobald du dann irgendwo in den Hafen fährst, bist du
Es
voll
kommt
im
natürlich
System
immer
wieder,
drauf an,
ne?
wo. Was ich in der EU im Mittelmeer kannst du dich relativ frei bewegen als EU-Bürger, aber wenn du dann halt in der Karibik oder sowas unterwegs bist, ist das teils üppige Bürokratie. Wenn man, manche Länder sind recht segelfreundlich, da ist es relativ easy, in anderen ist es extrem kompliziert. Auch zum Beispiel in Brasilien mussten wir in jedem Hafen, an jedem neuen Ort, mussten wir erneut zur Polizei uns anmelden und so weiter und so fort. Das ist schon recht stressig gewesen. Auch wenn Brasilien wirklich wunderschön
What
war,
the
zum Segeln,
fuck?
ja.
Ja, interessant. Und die Polizei ist aber dann direkt im Hafen, aber es dauert
Ja, muss man immer
und
zu
nervt.
verschiedensten Behörden gehen. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich habe jemanden, der das für mich macht. Ich muss das selten selber machen. Aber es ist, sage ich mal, wenn man gleichzeitig segeln und dann noch ein Unternehmen führen will und so weiter, kann das schnell zeitproblematisch werden.
Hattest du denn auf deinem Boot auch Internet? Hast du dir Starlink
Haben
angeguckt?
wir mittlerweile, ja. Also seit einigen Monaten haben wir Starlink, was auch exzellent funktioniert und wirklich ein Game Changer ist. Jetzt kann man wirklich überall liegen und hat gutes, schnelles Internet. Ja.
Geil, ne? Wir haben jetzt hier auch Starlink, weil wir so ein bisschen in der Pampa sind, im Norden von Brasilien. Und für uns ist es auch ein Game Changer. Ich glaube, wir haben von dem Local-Anbieter Cyberinfo maximal 10 Mbit gekriegt. Die haben 200 Real gecharged pro Monat. Das sind so 40 Euro. Und jetzt haben wir das gleiche für 200, also zehnfach so viel für
Ja, damals
SpaceX
über den
Starlink.
Atlantik hatte ich noch so ein Satelliten-Internet-Teil für irgendwie 4000 Euro hat das im Monat gekostet, für 256
Oh.
Kilobyte. Da konntest du praktisch nichts mitmachen.
Hast
Und
du dir gegönnt?
Starlink ist, ja, habe ich damals vor 2 Jahren noch gegönnt, da gab es noch kein Starlink. Aber jetzt ist Starlink, wie gesagt, wirklich eine Top-Lösung, die ich eben auch empfehlen würde, der irgendwie mit Van oder Boot unterwegs ist.
Voll, wie viel Mbit hast du
Das
auf
kann
dem
ich gerade gar
Meer?
nicht sagen, das ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall mehr als ausreichend, um vernünftig zu arbeiten.
Wie heißt nochmal das Konzept, wo du auf dem Boot unterwegs bist, aber im Grunde kein keine Authorities verantwortlich sind, keine Jurisdiktion, wie heißt das? Jurisdiction.
Ja, gut, wie nennt das man das Konzept? Bei Perpetual Traveling meinst du vielleicht, das ist ja so ein bisschen das Konzept, für das ich bekannt bin. Und das kann man natürlich auch auf dem Boot machen.
Speziell auf dem Meer, aber mir ist letztens schon nicht der Name eingefallen in einem anderen Podcast.
Es gibt dieses Konzept des Seasteadings, dass man quasi auf dem Meer so schwimmende Städte baut. Vielleicht meinst du das?
Ja, das meine ich. Da gab es auch irgendwie einen prominenten Fall, der dann doch gebastelt wurde, der Typ.
Ja, genau, es gab da vor der Küste Thailands gab es so eine Idee, so schwimmende Städte zu errichten und die wurden gebastelt. Stimmt. Ich war damals live dabei, mehr oder minder, weil ich eines der ersten Investoren in das Projekt war. Es wurde gebastelt kurz bevor ich investieren konnte. Ja, die sind nach Panama umgezogen, die machen das Projekt jetzt in Panama und sind auch recht weit vorangeschritten. Also diese Plattform gibt es jetzt bereits und die werden jetzt vor der Küste von Panama auch ins Meer gesetzt. Panama ist da relativ freundlich, was das Projekt angeht.
Müssen die freundlich sein? Also ist das immer noch in deren Einzugsgebiet? Oder
ja, das ist immer die Frage, was relevant ist. Es gibt die 12-Meilen-Zone und es gibt die 200-Meilen-Wirtschaftszone. Grundsätzlich außerhalb der 12-Meilen-Zone kann eigentlich jeder mit seinem Boot oder seiner Plattform machen, was er möchte.
Ja, und dann irgendwie doch nicht, ne? In Thailand?
Ja, in Thailand war es so, dass die da falsch gerechnet haben und dann waren es nur irgendwie 11,5 Meilen. Deshalb hatte die Marine da alles recht, die da basten, ja.
Ja, das ist ja spannend, Mann. Aber davon ab tut sich ja eh gerade total viel gefühlt, was Visas eingeht in Bezug auf Digital Nomad. Visas, ist das wieder nur eine smarte Vermarktung, so wie du das damals vor 3, 4, 5 Jahren schon mal mit Estonien quasi aufgedeckt hast? Das ist nicht wirklich ganz viele neue Benefits für jemanden bringt. Wie ist das mit diesen ganzen neuen Nomad-Visas? Also hier in Brasilien gibt es eins, aber habe schon wieder vergessen, Yara meint heute Morgen in dem und dem Land, wo war das?
Ja, das gibt es in ganz vielen Ländern. Die Frage ist immer, ob man es braucht. Ne? Weil dieses digitale Nomadenvisum legalisiert jetzt natürlich so ein bisschen das Arbeiten vor Ort, was vorher immer so ein bisschen Graubereich war. Ja, darf ich eigentlich als auf Touristenvisum irgendwie an meinem Business arbeiten? Das wird eigentlich von jedem Land der Welt geduldet. Ich habe ja mittlerweile jedes Land der Welt bereist und habe auch überall gearbeitet, ohne Probleme. Digitales Nomadenvisum legalisiert das so ein bisschen und schafft da neue Möglichkeiten. Teilweise gibt es dann auch, wenn man länger ein halbes Jahr bleibt eine Steuerfreiheit mit diesem Visum. Das kann in manchen Ländern durchaus interessant sein. Und eröffnet halt auch, sag ich mal, eine leichtere Einwanderung, zumindest temporär. Also für Leute, die vielleicht mal 1, 2 Jahre an einem Ort bleiben wollen und dann weiterziehen wollen, ist das eine gute Möglichkeit auf jeden Fall. Ja.
Zum Beispiel jetzt konkret das Thailand nur mit Visa. Macht das Sinn oder nicht?
Thailand hat ja relativ viele andere Einwanderungsoptionen, ob jetzt über ein Education-Visum oder so ein Thailand-Elite-Visum, was man sich kaufen kann. Es kommt halt darauf an, wie lange man vor Ort bleiben möchte, was man konkret erreichen will. Ja, es gibt immer eine Reise an Visa-Optionen und meistens gibt es immer eine bessere Alternative, wo man dann, sag ich mal, dauerhafter ins Land kommt.
Du bist ja immer so up-to-date und am Zahn der Zeit durch dein Consulting-Business, was neue Firmenstrukturen im Ausland angeht. Ist das immer noch so?
Ja, klar. Ich habe immer noch recht starken Consulting-Fokus, auch wenn wir uns mittlerweile sehr stark Richtung auf Firmengründung, Verwaltung verlagert haben, in diversen Ländern noch quasi alles aus eigener Hand anbieten. Aber die Beratung mache ich natürlich immer noch fast täglich und bin damit so ein bisschen am Zahn der Zeit, welche Modelle aktuell am heißesten sind, was gut klappt und was nicht klappt.
Ja. Es gab ja schon einige so irgendwie so, wie sagt man, einfach so, wo man gesagt hat, das ist jetzt gerade der heißeste Scheiß, wie zum Beispiel damals irgendwann mal, gab es da mal einen Panama-Hype, dann wie die Miami oder die Wyoming LST, die Kanada-Geschichten. Ist das alles immer noch relevant oder was ist zum Beispiel
jetzt? Ja, teilweise ist das noch relevant.
Juli 2023.
Panama ist halt weitestgehend unattraktiv geworden. Panama ist auf der schwarzen Liste der Europäischen Union. Es ist deutlich schwieriger, dort einzuwandern. Das heißt, da hat der Hype sehr stark nachgelassen. Andere Länder wie USA oder so sind immer noch sehr relevant, weil man dort immer noch sehr unkompliziert und günstig eine Firma gründen kann, die dann steuerfrei ist. Ja.
Ist denn immer noch grundsätzlich der Trend so, dass Offshore-Konstrukte immer schwieriger zu zu bauen sind und dann auch zu runnen.
Ja, ich sag mal, diese typische Offshore-Welt ist auch so tot, ja. Also so typische Offshore-Konstrukte gibt es kaum noch. Es gibt gewisse Länder, die da so ein bisschen aus der Reihe scheren. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Standort auf Nevis aufgebaut in der Karibik. Dort hast du immer noch so die alten Offshore-Vorteile ohne wirkliche Nachteile. Aber sehr viele Länder wurden halt totreguliert. Ja, die mussten Buchhaltung einführen und einen öffentlichen Register und oft auch Steuern. Und damit ist vieles von den einstigen Vorteilen dahin. Und die haben immer noch das gleiche Problem, dass ihnen trotzdem keiner traut. Ja, dadurch ist ihre Reputation nicht besser. Das heißt, es macht wenig Sinn, diese Länder zu nutzen. Das ist auch der Grund, warum wir viel über zum Beispiel USA machen, weil es halt eben diese Offshore-Vorteile mit Onshore-Reputation, Bankkontenmöglichkeiten und so weiter kombiniert.
Ja, du hast gerade Bankkonten gesagt. USA ist dann eher unproblematischer als die klassischen Offshore-Länder.
Das war ja schon früher immer das Problem. Da hat man vielleicht ein Bankkonto bekommen, aber dann musste man 50 Euro pro Überweisung zahlen. Dann hat sich das natürlich so ein bisschen, gerade bei, wenn man viele kleine Überweisungen hat oder sowas, so relativ schnell, sag ich mal, nicht mehr gelohnt, was die Steuersparnis angeht. Ja.
Gibt es eigentlich noch die eine Bank von dem, ich glaube, das ist von diesem Goldbug, von dem Peter Schiff, die Euro Pacific?
Ja, die wurde ja gesperrt von den US Authorities letztes Jahr. Die haben die ja quasi gebastelt und geschlossen. Ja.
Weil ich weiß noch, das war so der, oder einer so der Insider-Hacks oder Tricks, dass man sagt, geht zu Euro Pacific, die machen jedem Konto. Aber das geht jetzt erstmal auch nicht mehr.
Ne? Ja, es gibt andere Alternativen. Grundsätzlich auf Bankenebene gibt es deutlich mehr Möglichkeiten als früher und es gibt auch jeden Monat neue Startups, von denen einige bleiben, einige wieder verschwinden. Aber grundsätzlich gibt es da mittlerweile ein relativ gutes Angebot für digitale Nomaden. Ja.
Ja, welche Bank würdest du jetzt empfehlen für jemanden, der ein solides Setup hat, aber vielleicht Bock hat auf Neo-Finance, Neo-Banking?
Es kommt immer ja auf das Setup also an, wenn wir jetzt noch was in amerikanische LLC haben. Ich mache sehr viel über einen amerikanischen Anbieter namens Relay, der wirklich einen Top-Service bietet, verschiedene Bankkontenverbindungen, virtuelle Kreditkarten und so weiter. Jetzt privat gibt es immer noch viele Möglichkeiten. Man kann überall auf der Welt sein Konto haben. Was weiß ich, immer noch in Georgien oder in Liechtenstein oder in Panama haben wir zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Also da gibt es mehr als genug Auswahl. Nee, ganz grundsätzlich, du bist ja auch im Kryptobereich aktiv. Ich sage immer gerne, ja, also am besten ist das Geld natürlich dezentral aufbewahrt und man sollte da nicht irgendwie fremden Institutionen betrauen. Ja.
Was meinst du mit dezentral? Selber in Stablecoins auf einem Cold Wallet?
Zum Beispiel, genau. Stablecoins dezentral auf einem Cold Wallet aufbewahrt sind in meinen Augen der bessere Vermögensschutz, als das irgendwie einer Bank zu überantworten, die das quasi jederzeit nehmen kann oder wo die Regierung das jederzeit fänden kann. Da ist dann selbst vielleicht die Volatilität von Bitcoin oder sowas nach unten potenziell besser als ein Bankkonto. Ja.
Meinst du jetzt potenziell besser, wenn du sagst, mit der Risk-Reward, den man dann eingeht, sein Geld auf einer Bank liegen zu lassen versus der Volatilität.
Genau, also aktuell würde ich das sogar
großen Coin, wie zum Beispiel Bitcoin.
Dass die meisten Banken relativ schwach sind, relativ hohe Risiken haben in Zukunft. In den USA gehen ja gerade einige Banken pleite, auch in der Schweiz, selbst in der Schweiz. Und das wird sicherlich sich die nächsten Jahre auch noch verschärfen.
Ja, hättest du erwartet, dass die direkt die Silicon Valley Bank outbailen? Also es war ja kein wirklicher Bailout, aber es war irgendwie so ein Blanko-Check, den die geschrieben hatten, ne?
Ja, das ist eben so ein bisschen das Problem an so einem Bankensystem. Die müssen ja quasi die Blanko-Check schreiben, weil sonst alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Und irgendwann kann man das aber natürlich auch nicht mehr finanzieren.
Ja, wobei sie ja die Bank, irgendwie ein oder zwei Kryptobanken davor wahrscheinlich auch willentlich gegen die Wand fahren lassen, ne? Silver, wie ist nicht, Silver Bank, Silver Trust
oder ja, so. Klar. Irgendwann ist man halt too big to fail, aber was ich kleine Kryptobanken, kann man da vielleicht noch bankrott gehen lassen, ja.
Meinst du, das konsolidiert sich irgendwann wirklich in diese drei Riesenbanken und Player, die es da so gibt?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, es gibt da auch in Zukunft einen Wettbewerb. Es ist immer eigentlich leichter möglich, sag ich mal, Konkurrenz zu starten, aber es kommt halt immer auf die Jurisdiktion an. Ja. Manche Länder haben halt sehr gute Banking-Gesetze, was weiß ich. In Litauen gibt es ja irgendwie 1000 Online-Banken, weil die dort halt dieses Banking sehr fördern. Ja.
Ja, stimmt. Ganz viele IBANs fangen immer mit LT an, wenn man so guckt bei den Neobanken. Ich glaube, Persera auch, oder?
Genau, die kommen auch ursprünglich aus Litauen.
Die halten sich noch richtig lange dafür, dass sie so ein bisschen crappy wirken. Bis jetzt sind meine Konten immer noch up and running, aber ich habe da jetzt nicht zu viel drauf liegen.
Ja.
Was hältst du von Persera?
Ja, habe ich früher auch stark benutzt. Also aktuell ist nicht mehr, aber damals hat es gut funktioniert und wird wahrscheinlich immer noch funktionieren. Ne?
Ja. Hast du auch Bankaccounts in Deutschland?
Ich nutze immer noch recht stark meine deutschen Bankaccounts bei der DKB, Deutsche Kreditbank Berlin. Da muss man auch einfach sagen, jetzt im Sinne der Flaggentheorie, die wir propagieren, ist Deutschland zum Beispiel ein relativ guter Banking-Standort, weil du halt vergleichsweise wenig Nachfragen hast. Also ich habe jetzt das Konto über 10 Jahre. Ich habe doch noch nie eine Nachfrage bekommen, was Geldeingang oder Ausgang betrifft. Da laufen durchaus hohe Summen jeden Monat drüber. Ja.
Bei DKB, ne?
Bei der DKB, genau.
Ich glaube, die wollten jetzt nur ein KYC haben, beziehungsweise ja einfach so ein KYC, wo du durchklickst, dass es immer noch alles aktuell an Daten.
Klar, du musst irgendwie da jährlich dann irgendwie deine Steuernummer aktualisieren oder du kannst da ruhig deine alte deutsche Steuernummer angeben. Das ist jetzt nicht nachteilig für die Steuerpflicht. Und die sind auch kryptofreundlich, also auch selbst wenn du da ein paar hunderttausend in Krypto auscashst, kommen da grundsätzlich keine Nachfragen. Ja.
Ach, gut zu wissen, weil ich habe das jetzt über Revolut gemacht, weil die ja auch krypto-friendly sind. Weiß zum Beispiel, dass Wise irgendwann ein Problem damit hatte, wenn du über Binance ausgecashed hattest. Aber stark, dass DKB, so vermeintlich angestaubte Bank, auch so kryptofreundlich ist. Mhm. Welche gab es noch? Fido habe ich auch immer viel ausgecashed, aber die wurden jetzt dicht gemacht.
Fido wurde auch dicht gemacht, genau. Die wurden, ja, war wohl nicht profitabel genug, das Geschäft. Aber es gibt Alternativen ja in Deutschland.
Aber wie kann denn sowas sein, wenn er sagt, nicht profitabel genug?
Ja, man muss einfach wissen, die Banken haben so viele Regularien und müssen extrem viel Geld pro Kunde ausgeben, um diese Regularien zu erfüllen. Und oft lohnt sich das dann halt nicht mehr.
Ach, die ganzen Legal-Kosten meinst du und Compliance,
genau.
KYCs. Ja, verstehe. Du bist immer noch in Krypto investiert?
Ich bin immer noch in Krypto investiert, bin noch in einigen Projekten, so ein bisschen in einigen Startups auf diversen Blockchains, sag ich mal, unternehmerisch aktiv, im Team mit dabei für so Legal-Sachen, verwalte oft die Wallets verschiedener Kryptowährungen, weil ich das ja steuerfrei tun kann. Ja, das sind dann meist deutschsprachige Projekte, wo die Leute in Deutschland sitzen und damit sie steuerfrei sind, läuft das alles auf mich.
Läuft dann auch über deine, was ist das, eine Panama LLC?
Ich bin noch eben der Treuhänder dafür. Das läuft da meistens privat, weil ich auch privat grundsätzlich steuerfrei bin mit meinem Lebensstil.
Das heißt, du bist immer noch Perpetual Traveler?
Ich bin immer noch Perpetual Traveler, nicht mehr ganz so stark wie früher, also nicht mehr ganz so häufige Ortswechsel, würde ich behaupten, aber ich bin immer noch relativ viel unterwegs. Ja.
Ja. Das heißt, du achtest drauf, dass nicht mehr als 183 Tage ist in den meisten Ländern, dass da nicht
die Steuern aufgelöst wird. Ja, das werde ich nicht schaffen. Weder in Deutschland noch in anderen Ländern.
Und merkst du, dass das ganze Nomad-Thema immer mehr im Mainstream angekommen ist, auch dank, in Anführungsstrichen, dank Corona, das Remote Work, das mehr Leute jetzt auch deine Dienstleistung nachfragen als vielleicht vorher.
Das hat das natürlich stark beflügelt. Ja, am Anfang haben mir erst kritische Stimmen gesagt, ja Christoph, jetzt kannst du dein Business aufgeben. Aber tatsächlich ist natürlich das Gegenteil eingetreten, weil es ja doch immer Länder gab, wo man sozusagen hinflüchten konnte. Und ich meine, das war ja auch so ein bisschen meine Thematik während der Angelegenheit. Ich bin trotzdem die ganze Zeit gereist, war nie irgendwie in einem Lockdown, zu keinem Zeitpunkt, zumindest nicht unfreiwillig. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Leute mit Rat auf mich zugekommen, in welche Länder sie jetzt noch irgendwie gehen konnten, auswandern konnten. Und jetzt danach hat sich das noch umso mehr, sag ich mal, beflügelt, weil natürlich der Trust, das Vertrauen in die heimischen Regierungen sehr niedrig ist, auch aus anderen Themen natürlich. Und gleichzeitig jetzt wieder die Welt weitestgehend offen steht und die Leute eben durch die Pandemie die Möglichkeit bekommen haben, remote zu arbeiten und das jetzt auch oft nicht mehr aufgeben wollen, ja.
Voll. Wenn du sagst, das Vertrauen ist zerstört, wieso zeigt sich das nicht irgendwie noch stärker. Vielleicht ist er auch der Wunschvater des Gedankens, aber ich dachte zum Beispiel so, mitten während Corona gab es ja die deutsche Bundestagswahl. Mhm. Dann hieß es, mit der FDP gibt es keine Impfpflicht. Die Wahl ist dann geschehen und ich glaube, 2-3 Wochen später gab es auf einmal dicke Schlagzeilen. Wir verbinden uns mit dem Scholz und wollen die Impfpflicht und am Drücker waren dann trotzdem halt die großen Parteien, wo ich dachte so, müssten doch eigentlich dann, ich weiß nicht, wann war das, 21 oder so, müssten doch die Leute aufgewacht sein in den
anderthalb Jahren. Ja, es braucht Zeit, bis die Leute aufwachen. Das wird wahrscheinlich auch bei der nächsten Bundestagswahl noch dauern, aber so langsam gibt es da doch einen starken, sag ich mal, Protestwählerbewegung in Deutschland, kann man sehen. Das eben, weil das wirklich auch ankommt. Ne? Pandemie ist hinter sich, jetzt sehen sie es halt auch an den Strompreisen, an grundsätzlich den Preisen in Deutschland, an vielen anderen Aspekten, wo Deutschland ja bisher im Vergleich noch relativ gut war. Ne? Aber zunehmend wird das halt ein Failed State.
Ja, und das Ganze hatten wir so ein bisschen, ja, nicht abgesehen, aber ich denke mal so die frühen Digital Nomads hatten ja schon immer so einen Sense dafür, dass es doch andere Konzepte und Setups und Länder geben könnte, wo man dann doch ein bisschen ruhiger leben kann als in so völlig durchregulierten und durchkontrollierten Ländern wie Deutschland.
Genau.
Wie hast du das persönlich wahrgenommen, dann für dich im, sag ich mal, engeren Freundeskreis, als dann diese Covid-Geschichte kam und wir beide hatten ja dann auch mal eingecheckt öffentlich auf dem Insta Live und waren so gefühlt ähnlich unterwegs. Aber dann doch gerade auch viele, ich weiß nicht, warum mich das so triggert, aber viele selbsternannte Freedom Fighter und Freiheitskämpfer und auch in der Nomad-Szene irgendwelche Leute oder die sich dann so kettenloses Leben auf die Fahnen geschrieben haben, sind auf einmal komplett umgefallen und haben im Worst Case Werbung für eine Impfung gemacht, die null erprobt gewesen ist und jetzt wahrscheinlich viele Leute auf dem Gewissen haben durch Impfschäden. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also unterschiedlich. Meine Community ist eher stark impfkritisch gewesen. Insofern doch auch mein Freundeskreis. Ja, ich habe halt die ganzen Leute beraten die ganze Zeit. Der geht nach Mexiko oder nach Tansania oder sonst wohin und hat mich auch dort aufgehalten. Das ist natürlich dann eher familiär gewesen, dass da natürlich aus dem, sag ich mal, Familienbereich, die in Deutschland sitzen, da groß kam, ja, du musst dich impfen lassen und bla bla bla.
Ja. Ja, bei mir auch. Ich kann mich erinnern, mit meinem Bruder, der meinte auch, ey, wir können uns nicht sehen, wenn ihr nicht einen Schnelltest macht oder so. Und dann habe ich kurz überlegt, so gehst du auf die Barrikaden, gehst du in Widerstand oder sorgst du dir vielleicht einen Schnelltest oder schreibst dir selber ein? Ja,
Familienfeier gab es dann nur irgendwie mit Zeiten, Test. Dann, gut, ich hatte, glaube ich, einen Test, weil ich den brauchte, um nach Deutschland zu fliegen, aber ja, ich fand das dann irgendwann auch lächerlich.
Ja, ja. Krasse Zeiten, oder?
Ja, es war eine interessante Zeit. Ich bin die ganze Zeit gereist. Ich habe doch sehr viele Corona-Tests hinter mich gebracht, weil es einfach auch spannend war, wie verschiedene Länder eben das Ganze, sag ich mal, behandelt haben. Ja, ich war viel in Afrika zum Beispiel auch, wo ja praktisch keine Maßnahmen wirklich befolgt wurden. Und das war sehr interessant zu sehen, ja, wie da trotzdem die Leute überlebt haben.
Ja, komplett. Komplett. Und was denkst du, zwischenzeitlich sah es ja so aus, als ob diese Surveillance und Kontrolle und der autoritäre Zwang von oben, als ob die Daumenschrauben immer weiter angedreht werden und die ersten Länder wirklich über eine Impfpflicht diskutiert hatten. Wieso hat sich auf einmal dann doch das Blatt gewendet und gefühlt sind wir gerade wieder ein bisschen freier als während der Corona-Zeit.
Ja, ich glaube, es war einfach irgendwann nicht mehr vermittelbar. Es war
krasser machen können.
Es war relativ klar, dass das jetzt, wie auch immer geartete Virus jetzt irgendwie durch ist, dass es jetzt andere Probleme auf der Weltbühne gibt, andere, sag ich mal, Konflikte, andere Möglichkeiten, den Leuten irgendwie so ein bisschen Angst zu machen. Und nach 3 Jahren hat das ja eh fast niemand mehr wirklich geglaubt. Man wird jetzt wahrscheinlich schon den nächsten Virus in der Schublade haben und die nächste Pandemie kommt bestimmt, da bin ich mir ganz sicher.
Ich auch. Und die nächste Impfung wird wahrscheinlich auch schon in irgendeiner Schublade bereit liegen, ne?
Ja, klar. Ich meine, das geht ja immer noch weiter. Gerade in China ist es immer noch ja sehr krass. Es hat aber halt auch noch alle bestätigt, die dann irgendwie von Anfang an den Weg irgendwie von Schweden oder sowas gegangen sind. Und nicht sich irgendwie 3 Jahre mit aller Kraft gewehrt haben. Und plötzlich, ja, ist dann doch rund. Aber es ist ja hier sehr, sehr fraglich, was das genau für ein Virus ist, wie er entstanden ist und so weiter. Da gibt es ja viele Theorien und ich glaube auch nicht an die offizielle Version.
Nee, mittlerweile darf man ja wieder ein bisschen öffentlicher darüber diskutieren und kriegt nicht direkt diese WHO-Sticker auf seine Stories. Das war echt witzig, ne? Dass jetzt irgendwie die Theorie, die doch also scheinbar irgendwie am lautesten ist, also am plausibelsten, wie diese Lab-Leak aus Wuhan, das ja auch noch gefundet wurde von den Amerikanern, dass man das am Anfang gar nicht sagen durfte und gesperrt und zensiert
Ja,
wurde.
richtig.
Und jetzt letztendlich dann das genau quasi die Theorie war, eine Verschwörungstheorie, die dann zum Fakt wurde. Wie so viele, ne?
Ja, es ist vieles wahr geworden, was in den letzten Jahrzehnten als Verschwörungstheorie erstmal belächelt wurde.
Ja. Witzig ist auch, dass die ersten Leute jetzt quasi verlautbaren, dass sie ja niemals die Impfung genommen hätten. Und das war im Grunde dann auch so eine Verschwörungstheorie von den Verschwörungstheoretikern, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass sich das Blatt so sehr dreht, dass dann die ersten Leute sagen, ne, also ich war schon mal gar nicht dabei und ich habe mir auch nicht die Impfung genommen. Und das waren genau die gleichen Leute, die vorher dann diese Impfsticker in ihren
Ja,
Profilbildern hatten.
klar. Ja, wer weiß, wenn jetzt rauskommt, dass alle unfruchtbar werden oder so, dann wird man irgendwie auch nicht mehr
Ja.
stigmatisiert sein, ja.
Ja, voll. Würdest du denn sagen, das war trotzdem net positiv für Humanity, für die Menschheit, was so
Ja, ich glaube, so
den
eine Krise, da muss auch die Menschheit mal
Aufwacheffekt
durch,
angeht?
wie auch immer diese Krise fingiert hat, aber ich glaube schon, dass es für viele augenöffnend war und zumindest für unsere westlichen Gesellschaften haben sehr, sehr viele Leute erkannt, was da mit ihnen gemacht wurde und sind jetzt deutlich, sag ich mal, freiheitsorientiert. Ja.
Hast du gerade irgendwelche spannenden Investmentoptionen?
Ja, was haben wir
Ich weiß, du
aktuell? Wir haben
warst
immer noch unsere Kurzzeitvermietung, die während Corona natürlich so ein bisschen brach lag, jetzt aber beim Tourismusboom, den man ja aktuell erleben kann, wieder sehr profitabel läuft. Ja, das heißt, man kann da einfach eben in Wohnungen investieren, die dann Ferien vermietet werden und das bringt einen relativ guten Cashflow im Jahr.
Wo sind die Wohnungen?
Wir sind aktuell vor allem in Istanbul und Budapest und Wien. Also wir sind auf diese 3 Länder vor allem beschränkt. Das machen wir noch einiges in Spanien. Und weiten das nach und nach aus weltweit. Ja.
Wie läuft das? Ihr habt so eine Art Fonds, aus dem ihr dann
Ja,
schöpft,
das
um
ist
die
so eine Art
Wohnung
Aktie, die
aufzukaufen oder
man kaufen
anzumieten?
kann. Vorzugsaktien nennt man das. Die haben eine gewisse Rendite garantiert und sage ich mal, erst wenn diese Rendite erreicht ist, verdient die Firma Geld und danach wird gesplittet. Das heißt aber, es sind so sicherlich Renditen um die 25% im Jahr möglich auf das Kapital dann halt dauerhaft. Ja.
Und wer finanziert das, wenn die Renditen nicht erreicht werden? Die
Naja, man
garantieren
hatte jetzt
Renditen,
zum Beispiel
die
den
immer
Fall
ausgeschüttet werden,
Corona.
oder
Wir
wird das
hatten
dann
damals
verlagert?
2019 zum ersten Mal Geld eingesammelt und dann waren halt 2 Jahre Corona. Da sind viele Anbieter pleite gegangen. Wir haben halt trotzdem irgendwie 1% oder sowas ausschütten können. Aber klar, das ist halt von der Auslastung der Wohnung abhängig. Ja, das ist eine Aktie, ne? Der Wert, das wird auch steigen und die Dividenden kommen halt je nach Profit im Jahr zustande.
Die garantierte Ausschüttung ist dann prozentual, also nicht
Ja, wie gesagt,
absolut
die garantierte
an dem
Ausschüttung heißt
Prozentsatz.
nur, erst ab dieser Summe verdient die Firma selber Geld. Also die Gesellschafter der Firma verdienen erst, nachdem sie 10% ausgezahlt haben, verdienen sie dann 50-50 selber an diesem Business. Ja, also quasi alle Aktionäre haben
Aber es könnte
Vorrecht
sein
auf
wie
die
bei,
Gewinne.
aber es könnte durchaus sein wie bei Corona, also in einem absoluten Krisenfall, dass man dann nur 1% ausschüttet.
Ja, oder auch gar nichts. Wenn die Firma keine Gewinne macht, kann man leider nichts ausschütten. Ja. Weil das Geld ist ja nicht weg. Man
Was ist
muss
mit
halt dann
deinem
aufs nächste
Plan?
Jahr warten. Und grundsätzlich ist das eine Aktie, die kann man auch, das ist erstmal ewig, ja, unbefristet. Solange man die Aktie hält und das Business läuft, gibt es Ausschüttungen.
Und das ist eine Aktie, wird das public gehandelt, das Unternehmen, oder
Nee,
ist
nee, das ist
privat?
natürlich intern. Das ist eben eine, das Investment erfolgt über so eine Vorzugsaktie, die von einer amerikanischen Corporation ausgegeben wird. Das heißt, man kann das natürlich nicht so leicht verkaufen. Okay. Man kann es verkaufen, aber natürlich nur over the counter sozusagen an andere, die daran interessiert sind.
Mhm. Gibt es da eigene Plattformen für? Ist das, wie nennt es das, Grey Market oder OTC?
Ja, genau, das ist OTC halt. Ne? Also ich meine, wir haben da eine eigene Plattform, wo sich Käufer anmelden können und zum Beispiel jemanden suchen können, der so eine Aktie verkaufen will.
Und du bist mit wie viel Prozent Shareholder an der Company?
Ich bin nicht Shareholder, aber ich bin seit Anfang oder seit, sag ich mal, den ersten, nach 2 Jahren dort eingestiegen mit einer größeren Summe, bin dann mit über 200.000 investiert und erhalte da selber meinen Cashflow draus. Ja.
Achso, du bist gar nicht im Management jetzt involviert?
Ja, überhaupt nicht operativ. Ja, ich bin natürlich so ein bisschen in der Kunden- und Investorengewinnung aktiv und im strategischen, steuerlichen. Sorge dafür, dass der Profit steigt, indem die Firma möglichst wenig Steuern zahlt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja.
Ja. Warst du nicht auch mal am Start mit Kaffee- oder Kakaoplantagen?
Ja, wir haben diese Walnussplantage in Georgien, die sehr erfolgreich ist, mittlerweile auch über 10 Millionen Euro wert ist. Das ist schon ein Riesending geworden. Da habe ich noch ein Weingut gekauft. Jetzt während der Corona-Zeit habe ich so ein Weingut in Argentinien gekauft. Da verbringe ich auch regelmäßig Zeit. Das ist ganz nett. Wobei das eher, würde ich sagen, ein teures Hobby ist als ein Investment. Ja.
Das ist eher Liebhaberei.
Ja, es kann natürlich langfristig ein Investment werden, aber wenn du jetzt, sag ich mal, guten Rotwein anbaust, der braucht erstmal ein paar Jahre, bis er guter Rotwein geworden ist. Und erst dann kannst du ihn vernünftig verkaufen. Ja.
Du hast das gut gekauft, ohne dass da was angebaut gewesen ist. Also du kannst nicht direkt Cashflow schöpfen.
Das ist eine Management-Sache. Du kannst natürlich einfach irgendwie die Beeren ernten und die Beeren verkaufen und kriegst dann noch einen gewissen Cashflow. Aber es ist halt nicht so lukrativ, als wenn du vernünftigen Rotwein abfüllst und den mehrere Jahre im Keller reifen lässt und dann halt recht teuer verkaufst. Ja.
Dafür habt ihr halt die ganzen Lokalitäten, die Facilities.
Genau, das ist eben auch fully managed dort in Argentinien. Ich muss da mich um relativ wenig kümmern, außer um den finalen Verkauf dann sozusagen.
Spannend. Wie ist dein Blick auf Edelmetalle, Gold, Silber?
Ja, ich selbst bin nicht so der Halter von physischen Edelmetallen, aber grundsätzlich halte ich das für keine schlechte Idee. Also in der aktuellen Welt- und Marktumgebung ist es eine gute Idee, in seinem Portfolio so 20-30% Edelmetalle zu halten. Ich persönlich halte meinen Anteil halt eher in spekulativen Kryptowährungen, aber grundsätzlich für so den normalen Anleger, durchschnittlichen Anleger, würde ich immer ein bisschen Gold auch empfehlen.
Wenn du sagst spekulative Kryptowährungen, heißt du hast auch außerhalb von Bitcoin und Ethereum Investments in kleinere Coins?
Ja, ich bin auf kleineren Blockchains unterwegs, dieses Radix-Projekt zum Beispiel und etlichen Unterprojekten, die darauf aufbauen, bin ich zum Beispiel sehr stark investiert. Und so ein paar andere vergleichbare, sag ich mal, Blockchains, die so typische Herausforderungen, die Ethereum und vergleichbare haben, lösen. Das Ganze halt deutlich beschleunigen, noch dezentraler machen, deutlich sicherer sind, eben nicht so leicht gehackt werden können wie diese ganzen Ethereum-Anwendungen. Da gibt es ja schon große Herausforderungen mit.
Scaling.
Bitte?
Skalierung ist ja auch eine Herausforderung.
Genau, Skalierung. Ich habe letztens gerade Ethereum-Transaktionen gemacht, machen müssen. Das hat irgendwie 10 Stunden gedauert, bis die durchging. Das dauert dann doch ein bisschen lange.
Hast du so wenig Gas bezahlt oder warum?
Wahrscheinlich.
Ja. Bist du auch in NFTs unterwegs?
Ja, nicht wirklich. Also ich habe mich nochmal mit der Thematik beschäftigt. Es gibt auch irgendwie einen Christoph Feuermann NFT, was irgendwie dann Zugang für so eine Investoren-Community ermöglicht. aber selbst bin ich da nicht allzu tief drin verstrickt. Ja.
Und wie oft gibt es den Christoph Feuermann NFT?
Heute glaube ich 200 Stück oder so davon.
Die findet man auch auf OpenSea oder wo?
Das findet man auf OpenSea, kann man das auch kaufen, ja. Das ermöglicht halt den Zugang zu so einem Chat, wo ich Investment-Tipps gebe. Ja.
Und wie ist dein Blick so auf die ganze Nomad-Szene und Nomad-Welt? Wir selber, Yara und ich, haben uns ja so ein bisschen ausgeklinkt seit ein paar Jahren. Ich glaube, das letzte physische Event haben wir 2019 gemacht. Das sind ja mittlerweile auch schon wieder 4 Jahre. Bist du immer noch regelmäßig auf Events
ja,
am Start?
Ja gut, ich und hat sich war ja auch nie geändert? So wirklich in der Bubble drinne. Klar, ich bin hin und wieder mal irgendwie Vortragender auf Events, aber dann eher eben als Vortragender. Und so wirklich teilnehmen an diesen ganzen Vacations und Events und mich groß aufhalten in den Digital Nomad Bubbles habe ich ja nie getan. Also, ich habe da eher eben den unternehmerischen Blick drauf, weil ich natürlich sehr viele Kunden aus dem Bereich habe, die überall auf der Welt verstreut sind.
Ja.
Und klar, das ist am Wachsen. Also, ich meine, du siehst das auch in den ganzen Facebook-Gruppen. Allein meine Facebook-Gruppe hat jetzt irgendwie schon 30.000 Deutschsprachige und andere sind ja noch größer. Und klar, das ist jeden Tag entscheiden sich mehr Leute, digitale Nomade zu werden. Ja.
Ja, und gefühlt auch immer mehr Leute, die so also richtig tief aus der Corporate-Welt kommen, ne? Wenn ich mal hier und da Leute treffe beim Traveln, jetzt in Floripa unten im Süden von Brasilien, auch jemand getroffen, der kam, glaube ich, aus dieser Zulieferer-Auto, also super, super konventionelle Industrie aus
Ja, also ich habe auch einiges
Baden-Württemberg,
an mittelständischen
Stuttgart, aus dem Kreis.
Kunden, an sehr konservativen Branchen, die sich auch für dieses Thema interessieren und sich ins Ausland verlagern wollen. Dann oft vielleicht dauerhaft an einem Ort, aber auch da gibt es zunehmend eben mehr Bewegung. Das sieht man ganz klar, ja.
Was gibt's eigentlich noch das Estland Digital Nomad Visa? Haben die da irgendwas gedreht oder
Diese
innoviert, wie sagt man?
E-Residency meinst du? Ja, das gibt es
Irgendwie
immer
so
noch, aber es
angepasst?
ist mittlerweile recht
Ja.
schwierig, das zu erneuern. Wird sehr viele Fragen werden dir gestellt, du musst sogar deine Wallets, die du so hast, angeben und ich sag mal, das ist
Okay.
nicht mehr so attraktiv. Dafür gibt es andere Länder, was sind die Palau
Das
E-Residency oder anderes Zeugs, ja.
wollte ich dich gerade fragen. Wollte ich gerade fragen, was hältst du von Palau?
Ja, da kannst du aktuell relativ wenig mit anfangen. Die haben da einige
ID.
Sachen geplant, da irgendwie auch, was ich Verbrauchsrechnungen auszugeben, Steuernummer und so weiter, was dann potenziell sehr nützlich wäre. Aber aktuell ist es einfach nur ein Ausweis. Ich habe den auch bei mir im Portemonnaie. Den kannst du natürlich als Ausweis nehmen, vielleicht, wenn du irgendwo bist. Aber allzu viele echte Einsatzzwecke hast du damit aktuell nicht da.
Einer soll ja sein KYC auf Krypto-Exchanges, sogar auf großen. Kennst
Kann
du
man
jemanden, bei dem
potenziell
das
machen, wenn
funktioniert mit
man
der Palau
keine
ID?
andere ID-Karte hat, kann man vielleicht die Palau nehmen. Das Problem ist auch, Palau ist auf der schwarzen Liste, also innerhalb der EU kannst du wenig damit machen.
Ja, ne? Jo, wohin geht die Reise? Wohin geht die Welt?
Ja, wohin geht
Was
die
ist deine
Welt?
Einschätzung?
In einigen Ländern nach unten und in einigen Ländern nach oben. Ja, das gleicht sich immer so ein bisschen aus. Einige Länder profitieren von den anderen. In Deutschland halt aktuell eher nach unten, aber gewisse Länder in Osteuropa und international profitieren natürlich davon. Ja.
Konkret zum Beispiel jetzt die BRICS-Staaten, meinst du, die sind auf einem guten Weg,
Ja,
um
also ich
jetzt
glaube, es wird,
diese
man merkt so ein
Hegemonie
bisschen, die
abzulösen von den
USA
USA?
führen aktuell so ein paar Abwehrgefechte noch, haben das auch ganz gut gemacht, viele Sachen gut eingefädelt. Aber man merkt zunehmend eben auch, dass sich so Schwellenländer wie Brasilien, Indien und so weiter, dass sich da ordentlich was bewegt und die so ein bisschen Bündnisse schließen, um, sag ich mal, die alte Weltordnung abzulösen. Ja. Da wird in den nächsten Jahren noch recht
Ja,
spannend werden, ja.
und das auch viel progressiver und mutiger als in der Vergangenheit, ne? Also sich
Ja,
auch artikulieren
definitiv.
zu dem
Ja, also
ganzen
vielleicht gibt es ja bald wieder mal einen
USA-Thema und
Goldstandard oder so. Das würde dem Geldsystem weltweit gut tun.
aber ich sehe es ja hier konkret auch in Brasilien, wo wir schon seit 10 Jahren am Start sind, wie innovativ zum Beispiel der ganze Banking-Sektor hier ist im Vergleich zu Deutschland, der selbsternannten ersten Welt. Fühlt man sich irgendwie so komplett auf dem Abstellgleis, wenn ich irgendwie in Deutschland Banking machen muss, versus hier mit den ganzen PIX-Transfers und
Ja,
QR-Codes
definitiv.
und alles nur über die CPF oder über die Handynummer oder über die E-Mail kann man sich hier wirklich innerhalb von Sekunden das Geld hin und her schicken. War schon geil. Siehst du denn die Probleme der USA als hausgemacht und zu spät darauf reagiert?
Ja, das ist
Der
natürlich
Trend ist ja
einerseits
ganz klar erkennbar, dass es
ausgemacht
gerade
und
abwärts
das kann
geht.
sich auch wieder ändern, sag ich mal, der richtigen Politik. Aber es wurde halt wenig gemacht die letzten Jahre und die USA ist hochverschuldet und stehen ja immer mal wieder kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Und die wird sie auch irgendwann treffen, wenn sie, sag ich mal, diese Vormachtstellung mit dem Dollar verlieren. Wenn sich die BRICS-Staaten durchsetzen, da die neue Leitwährung etablieren, dann muss die USA sich dringend reformieren, sonst war es das ja.
Wenn du sagst Zahlungsunfähigkeit, meinst du damit das Debt-Ceiling, was immer weiter
Ja,
angehoben wird, also dass
genau.
die Verschuldung dann irgendwann so groß wird, dass die ja nicht mehr
Das ist ja
rauskommen?
aktuell schon nur darstellbar von den USA, weil sie quasi in ihrer eigenen Währung ständig neue Schulden drücken können. Solange die US-Dollar
Ja.
die Leitwährung ist, können sie das eigentlich unbegrenzt weitermachen. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es schwierig, ja.
dann haben die im Grunde das Problem, was sie jahrzehntelang auf den Rest der Welt abgewälzt haben, richtig, indem sie selber immer wieder ihre eigene Währung drucken konnten. Ne? Ja, sau spannend. Was hältst du von China?
Ja, ich meine, China hat auch viele Probleme auch rausgemacht, würde ich sagen. Sind dann noch teilweise zu schnell gewachsen die letzten Dekaden. Hat jetzt ja auch immer noch große Probleme mit der Pandemie. Aber grundsätzlich ist halt einfach ein großes Land, ja. Und wenn du fünfmal so viel Einwohner hast wie die USA, dann hast du natürlich einfach mehr Vorteile.
Ja, und wie siehst du im internationalen Vergleich, vielleicht gerade auch die Geburtenraten spielen eine Rolle, speziell jetzt Deutschland? Was könnte ja, oder müsste also man meine, da machen, um mal wieder so ein bisschen Statistiken das Ruder rumzureißen?
Ja, also Thema, es sind mehr Leute nach Deutschland zugewandert als abgewandert, aber wenn man mal das in absoluten Zahlen sieht, extrem viele junge, gut ausgebildete Menschen verlassen aktuell Deutschland und kommen auch nicht wieder zurück. Werden sicherlich nicht nur Perpetual Traveler, die meisten wandern dauerhaft halt in die Schweiz oder in die USA und andere Länder aus. Aber man sieht halt ganz klar, dass es nicht gleichwertig ist. Ja, was in Deutschland einwandert, ist nicht was auswandert. Und ich meine, Deutschland braucht Zuwanderung, gar keine Frage, bei den Demografieproblemen der Gesellschaft. Aber es ist halt nicht wirklich gut gesteuert in meinen Augen, ja.
Was meinst du, wie könnte man es besser steuern? Welche Anreize?
Ja, man könnte genau wie andere Länder eben vernünftige Anreize bieten, vernünftige Einwanderungsprogramme machen. Ja, aktuell ist es halt am einfachsten, irgendwie illegal nach Deutschland zu reisen, den Pass wegzuwerfen und Asylant zu werden, statt irgendwie dann ein vernünftiges Einwanderungsprogramm zu haben, wie es ja viele andere Länder auch können. Ich meine, das wird ja aktuell auch so ein bisschen reformiert. Was weiß ich, Punktesystem wie in Neuseeland oder Kanada oder gibt gewisse Visa für Selbstständige, mit der sie einwandern können. Aber ich meine, das machen andere Länder viel besser seit Jahrzehnten. Ja.
Meinst du nicht, der größte Abturner und Abfuck ist das Steuersystem in Deutschland?
Ja, sicherlich auch. Also auch wenn man das mit anderen EU-Ländern vergleicht, selbst in, was weiß ich, Italien und anderen großen EU-Ländern kannst du relativ einfach auf unter 10% kommen. In Deutschland gibt es auch Gestaltungsmöglichkeiten. Also die stehen eigentlich nur, sag ich mal, Vermögenden und Großkonzernen offen.
Ja, und gerade auch durch den progressiven Steuersatz, es ist ja oft counterintuitiv, noch mehr zu verdienen oder noch mehr zu arbeiten, noch mehr, gerade wenn man da in dieser Leistungsgesellschaft Deutschland unterwegs ist, noch mehr Leistung zu bringen, wenn dir dann einfach noch mehr weggenommen wird.
Genau. Das ist halt ja für viele auch ein großer Motivations, sag ich mal, Problematik. Haben wir überhaupt keine Bock mehr, sie zu wachsen, Leute einzustellen, den Standort zu beflügeln, wenn sie eh wissen, dass das, was sie zahlen, ihnen wieder weggenommen wird und ja, die nächsten Regulationen schon in den Startlöchern stehen. Ja,
ja, voll. Bist du noch nah dran an Deutschland? Bist du noch regelmäßig in Deutschland?
Ich bin noch regelmäßig dort, ja. Also ich bin schon, weiß ich, alle 3 Monate bin ich mal dort für ein paar Tage. Jetzt im Sommer auch mal häufiger, ja.
Wie ist dein Gefühl? Hast du überhaupt irgendein Verhältnis zu Deutschland?
Ja, ich meine, ich habe eher ein Verhältnis so zu meinem lokalen Gemeinden, wo ich aufgewachsen bin oder wo ich studiert habe. Und sonst, ich meine, Deutschland ist auch ein großes Land mit vielen verschiedenen Regionen. Aber man sieht doch deutlich und man merkt auch deutlich einfach an den Menschen, dass da ein Umdenken stattfindet. Naja, so viele Leute, die mich, als ich vor 10 Jahren, 9 Jahren gestartet habe, sehr stark belächelt haben, sehen das jetzt halt auch ganz anders und geben mir und uns wahrscheinlich größtenteils recht, über das wir hier sprechen. Und sind einfach aufgewacht. Ja, sie auch familiär sehr stark.
Ja, voll, wollte ich gerade sagen. Bei uns auch familiär jetzt auf der Seite von Yara, dass da Leute aufwachen und sich dann doch näher damit beschäftigen, was wir eigentlich schon seit die ganzen Jahre gemacht haben, seitdem wir da die Nomadwelle losgetreten haben. Und auf einmal wird es für die Leute auch interessant, ins Ausland zu gehen, sich aus Deutschland abzumelden. Vielleicht erstmal nur so innerhalb der EU nach Portugal. Was sagst du zum Hotspot Portugal?
Ja, also Portugal hat einiges richtig gemacht, haben mal die richtigen Steuergesetze auf den Weg gebracht, auch relativ einfache Einwanderungsmöglichkeiten für jetzt nicht die EU-Bürger und hat jetzt aber natürlich auch mit dem Problem daraus zu kämpfen, Thema teure Immobilien, Verdrängung der einheimischen Bevölkerung und so weiter. Und da muss man halt so ein bisschen warten. Jetzt steuern sie halt gegen und das könnte zu übersteuert sein und viele Leute dann wieder vertreiben, ja.
Was sagst du zu der ganzen Frankreich-Situation, die sich auf der Straße entlädt? War das in irgendeiner Form absehbar?
Ja, das war zu abzusehen. Ich glaube, das wird sich auch nicht auf Frankreich beschränken. Auch in Deutschland ist sowas potenziell möglich und auch wahrscheinlich, dass es irgendwann dazu kommt, auch in anderen europäischen Ländern. Aber Frankreich ist da, sag ich mal, ganz klar der Spitzenreiter. Aber ich glaube nicht, dass das auf Frankreich beschränkt bleibt. Ja, also gerade wenn die Verschuldung immer ansteigt, die Steuerlast ansteigt, irgendwann aber keine Unternehmer mehr übrig sind, um das alles zu tragen und dann auf einmal die ganzen Benefits, der üppige Wohlfahrtsstaat wegfällt, dann ist auch auf Deutschlands Straßen was los. Ja.
Ja, was meinst du, was ist da genau der Sud oder der Cocktail, der dann irgendwann das fast zum Explodieren gebracht hat.
Ja, das war, weiß man nicht, aber es ist wahrscheinlich die starke Teuerung an Preisen. Es ist, sage ich mal, immer mehr schwindende Perspektiven für viele, gerade junge Leute, die vielleicht auch nicht so eine breite Perspektive haben, dass sie irgendwie unternehmerisch denken und irgendwie ins Ausland abhauen können, ja.
Meinst du, da gibt es einen Zusammenhang zwischen den World Economic Forum ausgebildeten, anführungsstrichen Young Leadern wie Macron oder in Kanada.
Ja, ich meine, ich komme ja selbst so ein bisschen aus dem Bereich. Ich habe ja Politik und Verwaltungswissenschaften studiert. Ich habe mit all diesen Leuten quasi zusammen mehrere Jahre verbracht. Und
mit Macron, oder?
Nicht mit Macron, aber halt so mit den zukünftigen Politik- und Verwaltungseliten. Und ich würde gar nicht mal sagen, das ist jetzt irgendwie eine große Verschwörung, die uns alle kontrolliert. Das sind halt immer die gleichen Denkweisen und Dynamiken, die halt einfach dann zu diesen meist schlechten Ergebnissen führen. Ja, und man muss halt einfach sehen, zumindest unser deutsches politisches System ist mehr oder minder schlechtesten Ausleser. Da kommst du nicht rein, weil du irgendwie ein guter Unternehmer bist. Da kommst du halt rein, weil du am längsten irgendwie im Meeting sitzen kannst und was auch immer.
Eier geleckt, ja. Hass. Schwanz geleckt, whatever. Ja, das ist wahrscheinlich auch eins der größten Probleme, ne, dass die Politiker an sich im Kreise der Politiker gesucht werden und gefördert werden und wenn du da quasi lang genug treuer Vasalle bist und linientreu, dann hast du eventuell eine Chance irgendwie, um wieder eine Stufe hochzukommen, anstatt dass da so Quereinsteiger aus der freien Wirtschaft.
Ja, und das ist in anderen Systemen teilweise anders, wo die eben dezentraler aufgesetzt sind, die eben dann auch, sag ich mal, Unternehmern und erfolgreichen Angestellten und so weiter einfach die Möglichkeit geben, nebenbei Politik zu machen. Und da ist eben in einigen Ländern auch, zum Beispiel gerade Brasilien ist zum Beispiel recht interessant. Wir sind in Brasilien sehr aktiv. Ich unterstütze auch eine libertäre Partei in Brasilien, jetzt gerade dabei ist, eben sehr viele Ämter von unten her zu übernehmen, viele Bürgermeisterposten, viele Stadträte zu besetzen, um sich dann eben auf die nächste große Wahl in Brasilien vorzubereiten. Ja.
Wie heißt die Partei?
Das ist eine libertäre Partei, die von einem guten Freund von mir so ein bisschen ins Leben gerufen wurde. Ich kann dir jetzt gerade den Namen nicht sagen.
Der Name weiß ich gerade nicht. Und warum sagst du jetzt, besonders Deutschland hat ein Problem, was jetzt so die Berufspolitiker angeht?
Ja, ist einfach das, sag ich mal, politische Proportsystem, was wir da haben. Jetzt gab es ja gerade eine Änderung des Wahlrechts, ja. Jetzt wird dieses direkte Wahlrecht, was ja noch recht positiv war, eigentlich komplett verunmöglicht. Jetzt geht's rein nach der Liste und auf die Liste kommst du natürlich in die oberen Positionen, wenn du irgendwie der Meinung der Partei entsprichst. Sprich, jetzt Unabhängigkeit spielt immer weniger eine Rolle in Deutschland, ja.
Ich gar nicht mitgekriegt. Das heißt, Direktmandate für den Bundestag und Landtag gibt es nicht mehr.
Die gibt es schon noch, aber es gibt diese ganzen Ausgleichs- und Überhangmandate fallen weg. Sprich, was vor allem jetzt auch die CSU in Bayern spürt. Die CSU muss jetzt quasi selber über die 5% kommen, quasi Bayern gerechnet aus Bundesgebiet, sonst kommen sie nicht in den Bundestag rein. Und grundsätzlich hätte ich es eher andersrum gemacht, ja. Für mich sieht eine Demokratie eher so aus, als dass alle Listenmandate abgeschafft werden und nur noch direkte Wahlen möglich sind.
Ja, so in Richtung Volksentscheid in der Schweiz, sind das echte Volksentscheide?
Ja, das ist natürlich durchaus auch eine Möglichkeit. Auch die Schweiz geht in eine schlechte Richtung in meinen Augen, aber halt deutlich langsamer, einfach weil sie dieses sehr dezentrale System haben und eben Volksabstimmungen möglich sind, die dann eben viele, sag ich mal, Initiativen auch wieder kassieren. Wobei auch natürlich immer die Frage ist, was das Volk entscheidet. Jetzt einige Abstimmung der jüngeren Vergangenheit sind auch nicht sonderlich intelligent im Sinne des Volks gewesen, in meinen Augen.
Ja, aber wenn es am Ende, was ist da, einfache Mehrheit bei Volksentscheiden?
Ja klar, da gibt es dann meistens, je nachdem, über was genau abgestimmt wird, aber meistens reicht eine einfache Mehrheit aus.
Und wird da denn de facto auch über richtig wichtige Sachen abgestimmt oder
haben die das so umgemodelt? Ja, da wird über sehr entscheidende Sachen abgestimmt, über irgendwelche Steuerregelungen, über Klimaschutz und was auch immer. Es wird über alles abgestimmt in der Schweiz. Also es ist schon recht bindend, was da passiert.
Okay. Und du würdest aber sagen, das ist jetzt nicht das Nonplusultra-Modell, so die Blaupause, die man vielleicht auch für Deutschland anwenden könnte?
Ja, also grundsätzlich, ich bin ja schon ein Demokrat, aber Demokratie braucht halt schon sehr dezentrale Strukturen und möglichst kleine Einheiten, die möglichst eben auch dezentral besetzt werden, braucht möglichst viele, sag ich mal, Unternehmer und Arbeiter und weniger Parteisoldaten, ja.
Und wenn du sagst, die mitunter haben die wurden bei den Volksentscheiden in der Schweiz dann nicht sonderlich intelligent abgestimmt, am Ende des Tages ist aber das die Konsequenz, mit der man dann quasi
leben
muss.
Ja, das ist dann nun mal so in der Demokratie. Ja, also stellt man die Frage, ob Demokratie die beste Rechtsform ist. Es ist auf jeden Fall eine vergleichsweise gute, um alle 4 Jahre irgendwie zumindest friedlich den Machthaber zu wechseln. Aber in meinen Augen gibt es natürlich andere Arten des Zusammenlebens, die vielleicht auch mal ausprobiert werden sollten. Ja.
Zum Beispiel?
Ja, also ich meine, ich bin ja Anarchokapitalist, wie man das sagt. Also man kann sich ja auch durchaus vertraglich einigen mit jemandem, der was sich einem gewissen Schutz gewährt und dafür dann eine gewisse Gebühr zahlen. Das ist dieses Modell der freien Privatstädte, was jetzt zum Beispiel in Honduras gerade umgesetzt wird, wo ich auch investiert bin. Das sind einfach und jetzt auch in vielen anderen Ländern so ein bisschen Anklang findet, ja, wo einfach ermöglicht wird, eine Art Sonderzone zu schaffen, wo du dann einfach per Vertrag Bewohner dieses Gebietes wirst, gewisse Rechte und gewisse Pflichten hast. Ja.
Und was ist der Kritikpunkt an diesen Modellen?
An welchem Modell?
Das, was du gerade beschrieben hast, dieses anarchokapitalistische, schließt das dann nicht wieder Menschen aus, die weniger Geld haben?
Kritikpunkte. Einerseits nur, dass es eben nicht demokratisch ist, ja, dass du dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie einen privaten Betreiber hast, eines Staates, der da irgendwie an seinem eigenen Wohl interessiert ist. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, grundsätzlich sieht man das in vielen Ländern, in vielen Institutionen, dass es einfach besser funktioniert, als wenn es öffentlich ist, es deutlich effizienter ist und die Kosten stark gesenkt werden. Und es gibt da halt im Vergleich zum deutschen System halt nennenswerte Vorteile. Zum Beispiel stell dir vor, jetzt in Honduras, da sind sie auch mit angetreten, ist halt das Land irgendwie mit der höchsten Mordrate der westlichen Welt. Da musst du halt Angst haben um dein Leben, wenn du irgendwie nach draußen gehst. Und diese Städte bieten dir jetzt 100% Schutz. Ja? Und wenn dir was passiert, kannst du halt den Betreiber verklagen, dass er dich nicht ausreichend geschützt hast. Versuch das mal in Deutschland, wenn da jemand in dein Haus einbricht, kannst du nicht einfach den Staat verklagen, dass er dich nicht geschützt hat, ja. Da wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Und auch ganz wesentlich ist, es ist halt ein Vertrag, beidseitig geschlossen, der kann halt auch nur beidseitig geändert werden. Ja, in unserer deutschen Demokratie wird jeden Tag an uns vorbei entschieden und wir können dir nicht zustimmen, was entschieden wird, ja. Wir können da nicht verhandeln oder sowas. Wir können natürlich weggehen, immerhin. Noch können wir weggehen.
Noch, aber für viele oder manche lohnt es sich ja gar nicht mehr durch die Wegzugsbesteuerung, oder?
Klar, es gibt die Wegzugsbesteuerung. Es gibt auch einige andere fiese Gesetze, die Deutschland erlassen hat, die das Abwanderung schwieriger machen. Was ich in die Schweiz zum Beispiel ist sehr schwierig, weil man dann weiterhin in Deutschland besteuert wird. Es gibt die Wegzugsbesteuerung.
Ja.
Und das ist
tatsächlich also noch einiges anderes. Grundsätzlich, wenn du in die Schweiz gehst. Ah, sorry.
Ja, wenn du in die Schweiz gehst, bleibst du 5 Jahre in Deutschland steuerpflichtig. Das kann man zwar umgehen, wenn man weiß wie, aber stolpern viele drüber, die meinen, auch die Schweiz ist das Beste.
Krass. Und ab Jahr 6 bist du dann in der Schweiz steuerpflichtig?
Du bist die ganze Zeit in der Schweiz steuerpflichtig, aber halt, wenn du deutsche Kunden hast, musst du die deutschen Kunden weiterhin in Deutschland versteuern.
Aber nur für 5 Jahre, Anführungsstrichen.
Nur für 5 Jahre nach Auszug aus Deutschland und nur auf deutsche Kunden. Also wenn du woanders auf der Welt Kunden hast, ist das nicht so problematisch. Weil die meisten, die aus Deutschland in die Schweiz gehen, haben natürlich noch deutsche Kunden. Und deshalb müssen sie ja schon aufpassen. Ja.
Und wann greift die Wegzugsbesteuerung?
Die greift immer, wenn man an Kapitalgesellschaften beteiligt ist, über 1%, ob im In- oder Ausland. Also auch wer seine, was er sich Estland-Firma hat, der in Deutschland, der hat darauf Wegzugsbesteuerung, ja. Auch da gibt es aber Möglichkeiten, die zu vermeiden. Das ist ja so ein bisschen unser Alltag, Alltagsgeschäft. Ja.
Mhm. Mhm. Aber das ist für dich so ein Classic Use Case, ne? Wie man die vermeiden kann.
Genau.
Da gibt es dann legale Loopholes.
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir machen sehr viel zum Beispiel über Genossenschaften in Deutschland als Rechtsform, die sehr viele Vorteile bieten. Aber es gibt auch einige andere Ansätze. Ja.
Und die Wegzugsbesteuerung ist insofern so fies, weil die unter Umständen geschätzt werden kann?
Ja, da gibt es eigentlich einen festen Richtwert, um die zu schätzen, aber der kann halt für sehr ungünstige Ergebnisse sorgen. Ja, also wenn wir zum Beispiel einen Durchschnittsgewinn von, sagen wir, 100.000 haben, wird die Wegzugsbesteuerung so bei 400.000 Euro liegen. Und das kann sich halt meist kein Unternehmer leisten, weil er einfach nicht liquide dafür ist. Ja.
Ach, das wollen die einmalig, also direkt Cash haben.
Ja, genau. Also man kann das teilweise in Raten zahlen oder auch unter gewissen Bedingungen Stunden. Aber meistens ist es besser halt, da in die strukturelle Lösung für zu suchen. Da gibt es einige Ansätze, die du fahren kannst.
Ja, denke ich mal. In welchem Land bist du gerade am meisten und wo fühlst du dich am wohlsten?
Ja, was heißt am meisten? Also ich bin immer noch in recht vielen Ländern unterwegs. Bin aktuell jetzt in Dubai, haben hier eine Wohnung, weil meine Freundin und Sohn hier lebt. Aber ich bin immer noch viel unterwegs. Bin auch sehr gerne in Brasilien. War ich jetzt auch im Januar mehrere Wochen und Argentinien wegen meinem Weingut. Das ist für mich eigentlich immer noch so die höchste Lebensqualität dort. Ja.
Cool. Du hast gerade gesagt, dein Sohn, ist das dein eigener Sohn?
Nee, nicht mein eigener Sohn. Sohn meiner Freundin, aber eigene Familie ist durchaus noch geplant.
Ach, wie cool. Ich sehe das gerade so voll als Trend. Ich meine, wir waren ja eh vom Alter her schon... hatten wir nicht mehr viel Zeit, dann noch so ja, das in die Realität zu bringen und einen Sohn und ein Kind
zu machen. Ja, auch da ist einfach für mich einfach wichtig, vielleicht auch andere Lebensmodelle zu zeigen, dass man auch, was weiß ich, eben international leben kann, da nicht irgendwie auf ein Land beschränkt ist und irgendwie das Kind in die Schule geben muss und so weiter. Und das ist mir natürlich auch wichtig, selber vielleicht in Zukunft gewisse Sachen vorzuleben.
Voll. Voll, die ganzen Konzepte gucken wir uns ja gerade auch an mit Schooling, Unschooling, Worldschooling, Homeschooling und das wird auf jeden Fall noch super, super spannend und erkenntnisreich für uns. Aber ich fand es interessant, dass das jetzt so ein Feld ist, auch bei vielen quasi jüngeren Nomads der ersten Stunde oder
Freiheitsliebenden Menschen. Ja, das ist ja auch ein sehr starker Fokus bei uns in der Beratung. Wir haben ja schon seit jeher sehr viele Familien, die eben auch gar nicht so sehr aus Steuern, sondern zum Beispiel wegen dem Schulzwang aus Deutschland auswandern wollen. Und auch da haben wir sehr viele Anfragen.
Ja. Das ist für viele nochmal so ein Grund, ne? Dann nochmal was zu verändern.
Genau.
Interessant, weil beim Thema Schule sind dann, glaube ich, viele, viele Eltern dann auch straight und sagen so, ey, das möchte ich meinen Kindern in Anführungsstrichen nicht antun, weil ich da einmal selber durch dieses System gelaufen bin. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt auch nach und nach in allen anderen Bereichen abzeichnen, dass die Leute dort aufwachen, wie jetzt mit Pharma oder jetzt diese ganze Impfung-Geschichte. Wir wissen ja selber, welche Bereiche das alles sind, aber dass die Leute nach und nach awakenen zu dem, was alles schief läuft.
Ja, definitiv.
In den Ländern also, wie Deutschland. Da
machen immer mehr Leute auf.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 32.
Dann hast du noch Zeit
für mich. Ich habe noch ein bisschen Zeit, genau. Zeige ich auch mal.
Wir haben uns mega lange Zeit gelassen und dafür ist jetzt umso schöner. Ja, mein Lieber, dann bedanke ich mich für das coole Gespräch mit dir.
Gerne, immer wieder gerne, alle paar Jahre mit dir. Und freue mich auf die Veröffentlichung und auf den nächsten Talk.
Ja, wo können Leute noch mehr über dich erfahren und finden?
Ja, grundsätzlich natürlich auf meiner Webseite startlos.ch oder einfach mal meinen Namen bei Google angeben. Es gibt auch mittlerweile diverse Reportagen und Zeitungsartikel und so weiter über mich. Und dann kann man, ja, wir haben ja mittlerweile so viele Produkte in so vielen verschiedenen Bereichen, ob Investments, Versicherungen, Steuern, Firmengründungen und so weiter. 300 Artikel, etliche Bücher, Videokurse und so weiter. Einfach mal auf die Website gehen, startlos.ch, und da werdet ihr fündig.
Cool, hau ich in die Shownotes. Vielen Dank, mein Lieber, und bis bald.
Ja, super, bis bald.
Ciao.
Ciao.